Buonasera a tutti, guten Tag zusammen und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Solo in Napoli. Wie immer begrüße ich recht herzlich meinen Cousin Noel. Noel,
wie geht's dir? Guten Tag, mir geht's super.
Ich war jetzt nicht. Eine lange Woche, auch aufgrund des Feiertages haben wir auch die Folge verschoben und nehmen sie heute am 3.5. auf. 3.5. Ist auch ein besonderes Datum, würde ich jetzt mal so sagen. Vor 10 Jahren, das tragische Pokalfinale, damals Fiorentina-Napoli, Coppa Italia. Wo wir leider einen Sohn der Stadt verloren haben, Ciro Esposito. Wollte ich nochmal kurz ansprechen. Dass die Gedanken natürlich auch bei ihm sind heute.
Ciro Vive,
genau. Und ja, das gesagt, kurzer Rückblick. Wir sprechen natürlich über das Spiel gegen die Roma. Und dann, es ist ja weiterhin viel los mit Gerüchten. Da räumen wir ein bisschen auf. Weil es wird halt, natürlich ist ja klar, viel Bullshit auch geredet. Die Medien müssen ja natürlich auch irgendwie Sachen schreiben und veröffentlichen. Und wir hatten gestern auch die Premiere des Films. Sado Conti heißt der Film, glaube ich, oder? Ich glaube, ja.
Ja, wenn ich nicht falsch liege.
Und da war gestern die Mannschaft dann, wie gesagt, bei der Premiere da, Spalletti war auch natürlich da. Aber erstmal so viel dazu. Dann würde ich sagen, wir starten wieder mit einer Analyse. Und ich gebe Noel natürlich wieder das Wort und den Vortritt zum Spiel gegen Rom.
Sodele, also das Spiel gegen Rom. Was soll ich großartig sagen? Ganz ehrlich, ich fand eigentlich, wir haben eigentlich schon in meinen Augen besser gespielt. Seit langem mal wieder haben wir besser wie eine andere Mannschaft gespielt. In meinen Augen ging viel nach vorne von uns. Man weiß ja selber, jeder, der das Spiel gesehen hat, erste Halbzeit. In meinen Augen war es ein bisschen wie Handball, aber der Ball wollte einfach nicht reingehen von unserer Seite aus. Wir hatten auch nicht umsonst 26 Schüsse. Und 9 aufs Tor davon. Leider ging der Ball nicht rein, wir haben es nicht bekommen. Mal in der ersten Halbzeit auch ein Statement zu setzen, auch mit sehr vielen guten Chancen, wie von, weiß nicht, Osimhen mehrmals gefühlt.
Anguissa, wo alleine aufs Tor läuft. Anguissa,
also wohin der den Ball schießt, also das weiß ich immer noch nicht, wo das Tor für ihn stand. In dem Moment habe ich mich auch gefragt, was da passiert ist, weil ich habe es nicht gerafft. Also wirklich, wie der da den Ball geschossen hat, ich habe gar nicht verstanden, was wohin der Ball überhaupt geflogen ist. Aber dann in die zweite Halbzeit, also ja, zu dem, ich weiß nicht, dieser Elfmeter, ja. Ich weiß nicht, ob ich da noch großartig was dazu sagen soll. Ich glaube, jeder weiß inzwischen meine Meinung über Juan Jesus dieses Jahr. Und da habe ich auch noch eine Kleinigkeit, die jetzt nicht zum Spiel ist, aber die will ich hier gleich ansprechen, wenn wir schon über Juan Jesus reden. Und obwohl, soll ich es nachher machen oder jetzt?
Über ihn oder wie?
Ja, über eine Sache über ihn, wo rausgekommen ist anscheinend.
Ich würde sagen, wir machen es danach. Ja, also kurz erstmal das Spiel abhaken.
Ja. Dann kommen wir mit Oliveira wieder zurück ins Spiel. Meiner Meinung nach verdient eigentlich. Und dann kriegst du diesen Elfmeter für Kvaratskhelia. Nachdem du wieder mehrere Chancen nicht nutzen konntest, nicht wirklich gut, auch manchmal ab und zu nicht wirklich gut die Chancen ausspielen konntest oder auch gefährlich wurdest in manchen Situationen, wo es gefährlicher werden könnte. Und was soll ich sagen? Dann macht Osimhen halt das, den Elfmeter rein. Und dann, ja, dieser Eckball, sag ich mal so, wird extra Östigard eingewechselt gegen Hamed Traoré, der auch sehr, sehr sauer aussah. Was ich auch verstehen kann, wenn du erst, ich glaube, 20 Minuten vorher eingewechselt wirst. Natürlich hat es in gewisser Weise Sinn gemacht, um Körperlichkeit, Größe jetzt nochmal für die letzten 2 Minuten, um das Spiel oder das Gegentor zu vermeiden, sage ich mal so. Aber, ja, dann kommt dieser Eckball. Dika verlängert den Ball und Abraham steht wirklich gefühlt komplett alleine da. Ja, muss ich nicht viel sagen. Jeder, der es gesehen hat, Di Lorenzo halt, ja, hebt es abseits leider auf, weil im ersten Moment habe ich echt gehofft, abseits, aber nein. Und dann hast du halt wieder gegen einen direkten, oder halt einfach insgesamt einen Konkurrenten um die Tabellenplätze da oben, nicht um die Champions League, aber um die Tabellenplätze, mal wieder ein Unentschieden. Oder besser gesagt, ein Spiel, in dem du nicht die 3 Punkte holst. Und in meinen Augen jetzt zum ersten Mal eigentlich in den letzten Wochen sogar auch unverdient. Also ich finde, Neapel hätte die 3 Punkte dieses Spiel verdient, weil seit langem wirklich mehr probiert wurde in meinen Augen nach vorne. Schlussendlich hat es nicht so geklappt. Was man dann wieder bei manchen Spielern hinterfragen muss. Was ich aber hervorheben möchte, ich weiß nicht, vor allem in der ersten Halbzeit, so die Achse Osimhen Anguissa hat mir eigentlich echt gut gefallen, weil ich finde, die haben viel gemacht, die haben viel probiert. Auch zum Beispiel jetzt bei dem Torschuss von Anguissa oder bei dem Schuss von Anguissa, wo Osimhen sich fallen lässt, den Ball mit dem Kopf verlängert. Anguissa dann läuft, natürlich schießt er den Ball ins Nirgendwo, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber mir hat es gefallen, dass die Mannschaft jetzt nach diesem Spiel gegen Empoli eine bestimmte Reaktion gezeigt hat, auch wenn die Reaktion jetzt nicht 100% gut war. Deswegen würde ich mal sagen, dass in meinen Augen, ja, es auf jeden Fall eine Besserung da war zu den Spielen und zu allem, was davor war. Aber wir haben jetzt, sage ich mal, noch einiges. Die Mannschaft hat einiges zu tun, sagen wir es mal so. Und jetzt zu dem Punkt, weil das wäre eigentlich, was ich zum Spiel zu sagen habe. Ich fand, es gibt nicht viel zu sagen. Und jetzt zu dem Spiel, zu dem Punkt von Juan Jesus, was ich ansprechen will. Ja, Juan Jesus mal wieder auf dem Platz eine Leistung, wo man ja sich fragen muss, inwiefern dieser Mann überhaupt noch ja auf dem Platz stehen sollte und auch stehen darf, sagen wir es mal so. Und dann hört man halt von verschiedenen Medien, inwiefern es wirklich so ist. Weiß man nie, es kann auch was Falsches sein. Aber dann hört man halt von verschiedenen Medien, dass Neapel hatte ja das Trainingslager, darüber haben wir ja letztes Mal geredet, wo die nach Caserta sind. Und Juan Jesus und Anguissa waren, sag ich mal, dagegen. Sie haben versucht, das Trainingslager, absagen zu lassen. Und daraufhin ist eine kleine Konfrontation mit unserem Kapitän zustande gekommen. Also Juan Jesus und Lorenzo. Und Ja, er war, sag ich mal, in gewisser Art und Weise, sag ich mal, war er auch angepisst, die Lorenzo. Und er hat halt die Motivation und Initiative von dieser Gruppe hinterfragt. Und daraufhin kam es anscheinend zu einer, sag ich mal, ich weiß nicht, ob es wirklich Handgreiflichkeit war, aber Juan Jesus und die Lorenzos sind anscheinend aneinander geraten und man musste sie trennen. Wo ich mich
Das
dann
sagen wir
wieder
natürlich
frage.
aber hier mit Gewehr, also ohne Gewehr,
Ja, das habe
das,
ich auch schon
wie
gesagt.
gesagt, aber
Also,
Sascha,
ja.
genau.
Aber ich sage halt mal so, das will ich nur sagen wollen. Also ich spreche dieses Thema nur wegen Juan Jesus an, weil ich finde, er sich insgesamt auch neben dem Platz, ja, muss ich ein bisschen seine Professionalität dieses Jahr hinter Frage stellen. Weil er in keiner Art und Weise mit den Leistungen, die er zeigt, seit Wochen und Monaten in irgendeiner Position ist, irgendwas auch nur zu sagen, in meinen Augen. Er ist nicht in dieser Position, er hat kein Recht dazu aktuell. Würde er eine super Saison spielen und der Rest des Teams lässt ihn alleine, dann würde ich es noch ein bisschen verstehen, wenn du so angepisst bist, sage ich mal. Aber schon wieder
Aber
die.
ich, also da würde ich jetzt noch dazu sagen wollen, wenn diese Story stimmen sollte, dann, ja, also ich würde jetzt nicht Juan Jesus irgendwie von irgendwas freisprechen, aber es gehören immer zwei dazu, meiner Meinung nach. Und ja, das Thema Trainingslager ist halt immer schwierig und vor allem, dass sich da alle einer Meinung mal sind. Das ist sowieso unmöglich bei 20, 25 Spielern
Ja, aber ne,
und dann noch
das dann
die
zu einer
Trainerverantwortlichen. Ja
Handgreiflichkeit
klar, das
anscheinend
Hand.
kommt. Also, da muss man sich wirklich
Ja gut, ich.
hinterfragen, inwiefern
Ja.
was in der Mannschaft intern abgeht, diese
Aber
Saison.
das
Es
war ja
spiegelt
vor dem
auch die
Rom-Spiel,
Saison
oder?
wieder. Ich weiß gar nicht mehr.
Das. Ich glaube, das ist. Also ich glaube, dass es vor dem Rom-Spiel passiert ist, aber bin mir jetzt nicht sicher.
Ja, es spiegelt aber in meinen
Will ich
Augen
mich da jetzt auch
einfach
nicht
auch
so.
wieder, sag ich mal, diese aktuelle Saison da, weil es läuft nicht auf dem Platz, es läuft nicht intern, also ja, sehr vieles einfach, was katastrophal aktuell läuft. Nicht nur spielerisch, sondern auch intern und mit der Mentalität, was mich eigentlich traurig macht, weil ich es leider echt nicht mehr verstehe, was all denen ihr Problem ist oder von den meisten, sagen wir es mal so. Aber ja, damit hätte ich eigentlich alles gesagt, was ich zum Rom-Spiel hatte und dann bin ich jetzt mal gespannt hier auf deine Meinung.
Ja, danke erstmal für dein Feedback. Und ja, an sich mal wieder ein Spiel, wo man ja mal drüber reden kann und ein bisschen was dazu sagen kann. Jetzt nicht wie das letzte Spiel, vor allem in Empoli. Ja, also ich sag aber auch ehrlich, das Spiel ist ganz, 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 ganz komisch gewesen für mich irgendwie. Jetzt mal rein objektiv. Napoli hat ein gutes Spiel gemacht. Also in Anführungszeichen relativ ein gutes Spiel gemacht. Es war auch ein relativ offenes Spiel, finde ich. Es ging relativ stark hin und her. Bei Besitzphasen von unserer Seite, bei Besitzphasen von Rom. Ja, dann die Chance von Anguissa. Wenn ich jetzt mal rein aus meiner Fußballersicht, er hat den Ball, kriegt den Ball durchgesteckt, rennt dann aufs Tor zu und im letzten Kontakt, also bevor er den letzten Kontakt macht, macht er den nach rechts. Also er entfernt sich so ein bisschen, also anstatt gerade aufs Tor zu laufen, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, zieht er so ein bisschen nach rechts und tut sich dann automatisch so selber einfach ein Bein stellen, anstatt einen einfachen Abschluss sich vorzubereiten, schiebt er den Ball noch so ein bisschen nach rechts und ja, den Schuss tut er dann komplett verhauen. Ja, da sieht man halt, Anguissa ist halt einfach kein, nicht dafür bekannt, dass er Tore macht, auch wenn er letztes Jahr ein sehr ähnliches Tor gegen Torino gemacht hat. Aber ja, passend einfach zu diesem Jahr. Und dann, ja, hast du auch schon gesagt, der Elfmeter, ja, da braucht man nicht viel sagen. Juan Jesus kommt zu spät. Und Meret war in der Ecke, aber der Schuss war einfach zu platziert. Und ja, die Reaktion von Napoli war trotzdem okay. Der Ausgleich mit Oliveira mit bisschen Glück abgefälscht. Das ist eine richtige Bogenlampe, dann ins Tor. Ich glaube, Osimhen hatte auch eine sehr große Chance, wo, glaube ich, auch alleine aufs Tor läuft. Der Torwart dann sehr, sehr gut pariert, muss man sagen. Aber ja, auch da wieder einfach nicht mehr diese Kaltschnäuzigkeit von Osimhen vor dem Tor. Und ja, dann kriegst du ein bisschen glücklichen Elfmeter. Also ich diskutiere nicht, dass es kein Elfmeter war, aber ja, es ist einfach eine Dummheit da von Renato Sanchez gewesen. Osimhen verlädt zum Glück den Torwart. Und dann kommen wir zu dem Punkt. Ja, ich meine, ich habe letzte Woche angesprochen gehabt, dass ja, dass Calzona einfach beim besten Willen, man muss sich halt ein bisschen fragen, wieso ist der Mann mit 60 nur Co-Trainer gewesen und halt jetzt erst, sage ich mal, zum ersten Mal wirklich Trainer. Und er hat ja davor Traoré eingewechselt und wechselt ihn dann vor. Also das ist für mich wirklich das Schlimmste, was man als Trainer machen kann bei einem eigenen Eckball. Also nee, bei einem Eckball, wo du verteidigen musst, wo du dein Tor verteidigen musst, dass man da mitten im Spiel einen Wechsel macht, nicht mal positionsgetreu, weil Traoré kommt raus, Ostigard kommt rein. Ja, also Traoré, seine Reaktion komplett verständlich. Ich war da auch schockiert und finde es auch sehr, 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 weil fand jetzt nicht, dass er irgendwie drei Bälle im Mittelfeld verloren hat und es zu Kontern geführt hat, dann hätte ich es verstanden. Aber es war ein ganz normales Spiel. Neapel hat es relativ unter Kontrolle gehabt. Und dann kommt der Eckball und dann wechselt er aus. Und ich habe dann noch zu meinem anderen Cousin gesagt: Hey, du wirst sehen, das wird uns jetzt hops nehmen und wir kassieren jetzt ein Tor. Was ist passiert? Ja, es ist keine Ordnung im Strafraum. Und natürlich, man weiß halt nie im Fußball, ob der Eckball genauso oder halt man trotzdem ein Tor kassiert hätte. Aber ich finde es einfach unfassbar fatal und einfach wirklich amateurhaft bei einem Eckball, den man verteidigt, einen Wechsel zu machen, auch noch nicht positionsgetreu. Ja, es ist einfach typisch. Also es passt wirklich, jedes Spiel hat eine Anekdote, wo man erzählen kann, wo zu dieser Saison passt. Und das war diese Situation für mich absolut, absolut nicht. Ja, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und dann steht halt da ein 2-2 da, wo eher Rom sogar hilft als jetzt uns. Also für uns macht es natürlich gar nichts. Also auch ein Sieg hätte jetzt nicht krass viel verändert, tabellarisch schon, aber ja, und warum ich auch gesagt habe, warum ich das Spiel als so komisch empfunden habe, es war einfach komisch zu sehen, wie die Mannschaft so jubelt. So nach dem 2-1. Mit den ganzen Auswechselspielern, also es freut mich natürlich und ich sage ja nichts dagegen, wenn man jubelt und sich alle freuen, aber nach so einer Leistung in Empoli, dann sowas zu sehen, wie sich alle freuen, als wäre alles schön und gut, das hat mich einfach ein bisschen, ja, nicht gestört, sondern einfach so perplex gemacht. Also ich hab's nicht gefühlt, keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Weil ich, wie gesagt, ich glaube, dass dieser Vorfall mit Juan Jesus, das war, glaube ich, vor dem Spiel. Ja, ich glaube, da ist jetzt auch nichts Größeres weiter irgendwie vorgefallen. Und ja, ich meine, dass auch, jetzt ist ja ein neuer Fall, dass gestern war ja diese Premiere des Films und Calzona hatte eigentlich den Spielern verbieten wollen, hinzugehen, sondern halt, wie gesagt, die Routine des Tages einzuhalten, auch wegen dem Trainings. Und die Mannschaft hat sich dann natürlich dagegen gestellt. Und ist halt trotzdem zur Premiere gegangen. Ja, für mich auch wieder so eine Sache, die kann man doch so einfach verhindern. Und naja, an der Stelle von Calzona verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Für mein Empfinden ist es einfach schon zu spät, solche Aktionen zu machen. Und bei aller Liebe, klar, es geht um Geld bei diesem Film, aber der Mannschaft da zu verbieten, nicht hingehen zu dürfen, ist für mich einfach Quatsch. Vor allem, wenn auch der alte Trainer kommt, mit dem man dieses Ziel letztes Jahr erreicht hat. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Also rein vom Marketing und von allem. Also die Mannschaft nicht kommen, also nicht dort zu sehen, den Trainer schon, ja, absolut sinnlos. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen oder
hast du das ehrlich jetzt gesagt Mal? Nicht, nee. Also ich habe nur halt die Bilder so gesehen und ein kurzes Interview von unserem, ja, Spalettone, was er halt über den Film so sagt. Sonst habe ich ehrlich gesagt über die Premiere weniger mitbekommen.
Ja, und dann auch der De Laurentiis, wo, also das sind so Sachen, da geht mein Blutdruck wirklich in die Höhe, dass er sagt, chi crede che si possano vincere due scudetti consecutivi è un illuso. Also ich finde wirklich da, also wie gesagt, wir sind alle in diese Saison reingegangen, nicht mit der Erwartung, automatisch wieder die letzte Saison zu wiederholen, beziehungsweise wieder Meister zu werden, aber du musst diesen Titel verteidigen, du musst diesen Scudetto, den du auf der Brust trägst, verteidigen. Und dieses Jahr haben wir nicht einen Spieltag darum gekämpft oder versucht, den zu verteidigen. Und wenn ich mir dann vor sowas allem, anhören muss,
vor allem, wenn du
dass
von
wir Fans Chico und
Vincente redest, dann musst du ihn noch mehr verteidigen.
Ja,
tut mir leid. Weißt du, seine Aussagen sind alle so konträr.
Widersprüchlich.
Also, die sind komplette Widersprüche, wie du sagst, ja.
Ja. Weißt du? Nee, aber auch dann, ich finde es einfach unfassbar respektlos und als würde er uns Fans verarschen wollen, dass er sagt, ja, wer glaubt, dass wir das dieses Jahr nochmal gewinnen hätten müssen, ist einer der und Illuso, weiß ich jetzt gar nicht auf Deutsch, einer, der sich halt Illusionen, sage ich jetzt mal, vorstellt. Das ist einfach eine so krasse Arroganz und einfach auch eine Ignoranz, weil, da wo wir jetzt in der Tabelle stehen, ich weiß gar nicht, wie er da noch so wirklich sein Gesicht so fast schon zeigen kann. Also ich finde es wirklich unter aller Sau, ich finde es eine Respektlosigkeit und ich finde es auch einfach, das ist einfach der Grund Nummer eins, weil ich möchte wachsen und ich möchte nicht jedes Mal nur mit grünen Zahlen hier aus der Saison gehen. Und dann hier angeben können, aha, ich bin der einzige Verein, der grüne Zahlen schreibt, ist ja alles schön und gut, ist ja auch richtig, so muss es sein. Aber wie gesagt, man muss einfach mit der Zeit gehen, man muss
genau, das wollte
das
ich
Geld
sagen.
Das Geld reinvestieren,
so
weißt du?
So funktioniert
das Stichwort
der Fußball
reinvestieren.
Leider nicht mehr. So funktioniert leider auch der Fußball nicht mehr. Sonst hältst du nicht mit den ganzen anderen Teams mit. Also Ich weiß nicht.
Also die Aussage ist wirklich, aber die Aussage ist wirklich, ich finde, er hätte es nicht schlimmer sagen können. Also da sieht man einfach, seine soziale Kompetenz ist einfach gleich null. Das war sie schon immer, wird sie auch immer sein. Das ist einfach, weil ich meine, er hat am 4. Mai 2023 noch gesagt, adesso dobbiamo ripeterci, ripartiamo da Spalletti. Also wir müssen uns wiederholen und wir fangen wieder mit Spalletti an. Und danach kam ja relativ schnell nach Wochen, ist ja das ganze Kartenhaus zusammengefallen mit dem Abschied von Spalletti. Und wenn er jetzt ein Jahr danach sagt, also ich meine, der tut sich einfach widersprechen. Und ich meine, in einer Zeit mit Social Media, wo du alles schwarz auf weiß hast, jede Aussage wird von aber und aber hunderten und tausenden Leuten geteilt, gepostet und. Der schießt sich einfach wieder ins eigene Bein.
Ja, na so.
Das muss erstmal verarbeitet werden.
Ja, ganz ehrlich, weil, weißt du, ich weiß gar nicht, ich habe halt diese Kraft inzwischen nicht mehr, mich jedes Mal drüber aufzuregen.
Aufzuregen, ja, ja, das stimmt. Das kostet auch Kraft.
Ich weiß auch inzwischen nicht mehr, was mit ihm abgeht, weil in meinen Augen, was in der letzten Zeit vor allem immer wieder so gedroppt hat, was er gesagt hat, aber ich glaube, der Mann ist langsam wirklich alt und ich weiß auch nicht. Also es tut mir leid, weißt du, das ist nicht böse gemeint so. Aber immer wieder auch, vor allem auch das Ganze, wo wir geredet haben über die Medien damals, weißt du, wo der...
Wir reden ja hier nicht, also klar, wir haben ein paar Aussagen über ihn als Person, aber ich meine, ich kann sagen, was ich will, solange ich ihn nicht beleidige, ja. Aber hauptsächlich sprechen wir ja hier vom Sportlichen, also... Ja.
Und hier, weißt du, es geht einfach über die Aussagen, die er tätigt. Er stellt sich so oft immer, vor allem, warum sagen so viele Medien, dass wenige mit ihm zusammenarbeiten wollen? Weil er halt wirklich immer Aussagen tätigt oder insgesamt Handlungen tätigt, wo man sich dreimal fragt, was war der Gedankenprozess? Wie sind wir jetzt hier gerade hergekommen? Und was ich auch zum Beispiel krass finde, Rudi Garcia von allen gehatet, komplett gehatet worden. Und jetzt tun sich alle Fans gefühlt bei ihm entschuldigen. Und sagen, es tut uns leid, du warst nicht das Problem. Und...
Ja,
also natürlich... Also ich sag da jetzt nichts dazu, ob er das Problem war oder nicht. Aber... Ich bin mir da inzwischen auch nicht mehr ganz sicher, ob sich ein De Laurentiis nicht einfach, sag ich mal, besser dargestellt hat, wie er in der Sache war, mit den Aussagen, die er dann über Garcia getätigt hat. Aber ja.
Nö, also Garcia an sich, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ja, mit ihm, weil wir damals, als er entlassen wurde, auf dem vierten Platz noch waren, wäre alles besser gelaufen. Das sage ich nicht, weil Neapel hat mit ihm genauso scheiß Fußball gespielt. Wie es weiter gelaufen wird, das weiß keiner, werden wir nie erfahren. Es ist halt einfach nur Fakt, dass er, sag ich mal in Anführungsstrichen, der Beste war, auch also tabellarisch und ich glaube auch vom Punkteschnitt.
Punkteschnitt auch, glaube ich.
Aber wie gesagt, wie wir gespielt haben, war eine reine Katastrophe. Er hat es auch nicht einfach gehabt, klar. Und aber er hat auf jeden Fall eine viel, viel bessere Figur abgegeben als in De Laurentiis, der ihn schon davor, nach dem Florenz- oder Lazio-Spiel, weiß ich jetzt gerade nicht, entlassen wollte. De Laurentiis dann die Absage bekommen hat von Conte und er dann trotzdem mit ihm weitermachen musste. Also da hat De Laurentiis komplett seine Reputation verloren. Aber so viel zu Garcia. Wenn wir schon beim Thema Trainer sind, ich habe auch vorgestern, glaube ich, eine Story gemacht auf Instagram, wo ich euch gefragt habe, wie ihr das so seht, weil ja jetzt die Woche, vor allem am Wochenende, auch von der Reihe, viele Gerüchte kamen, dass jetzt eine Einigung erzielt worden ist zwischen Napoli und Conte. Und jetzt aber, jetzt sind wir schon am Freitag. Jetzt ist fast schon eine Woche danach. Nee, das hat nichts mit Verständnis zu tun. Ich finde einfach, dass beziehungsweise es ist ja so, dass diese Einigung scheint wirklich da zu sein. Aber jetzt macht der Laurentiis den Schritt zurück. Der Laurentiis hat den Schritt zurück gemacht. Er ist nicht überzeugt von der Idee Conte, weil relativ hohe Kosten anfallen würden und Conte auch einfach eine Erwartungshaltung hat gegenüber den Ausgaben, die man macht am Transfermarkt.
Das sagt das Allerwichtigste.
Und das ist halt, was ist das Allerwichtigste?
Dass Conte auch in gewisser Art und Weise Freiheit will, dass De Laurentiis nicht einmischen will.
Ach so, ja. Und genau, diese Kontrolle.
Genau, und dass wahrscheinlich in meinen Augen De Laurentiis am ehesten deswegen ihn nicht mehr will, weil er jemanden zum Kontrollieren
also er, konnte. Also der konnte, ja, der konnte, ist noch ein Kandidat. Also es ist nicht so, dass er jetzt komplett aus dem Rennen ist. Aber wie wir schon gesagt haben, der möchte halt eine gewisse Kontrolle und Autonomie haben. Er möchte, also er hat konkrete Spielervorstellungen, die er haben möchte. Und es sind alles Sachen, wo sich der Laurentiis denkt, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so viel investieren soll. Ich zahle einen Conte dann einen Haufen Geld an Gehalt und dann noch die Spieler. Also der De Laurentiis ist immer noch, er ist immer noch im gleichen, er hat nichts dazugelernt. Er will wieder nur in junge Leute investieren, aus denen was wird oder was werden kann in 1, 2, 3 Jahren. Und das ist einfach, das zeigt mir einfach, dass er nichts gelernt hat. Jetzt müssen wir uns hier mit Stefano Pioli wahrscheinlich uns nicht so zufrieden schön. Geben, weil er... Ja, also Pioli ist aktuell, sag ich mal, in Pole Position. Dann anscheinend immer noch Italiano, der aber gerade keinen Kopf hat, da irgendwie Verhandlungen zu tätigen, weil er jetzt mit Florenz auch im Halbfinale ja ist, Conference League. Und dann Gasperini und Conte. Gasperini würde ich sogar, ja, also nicht ausschließen, aber sogar hinter Conte stellen, weil er halt noch einen Vertrag hat mit Atalanta. Heißt da, der Laurentiis müsste ihn sozusagen freikaufen. Aber das zu lesen, weil das sind Informationen von Gianluca Di Marzio, also der redet keinen Scheiß. Und wenn er sagt, dass der De Laurentiis zweimal und dreimal überlegen muss, wen konnte er wegen den ganzen Kosten und Spielervorstellungen, die er hat, das macht mich einfach unfassbar traurig, dass dieser Präsident nicht weiterdenkt. Also er ist immer noch, weil Conte wäre ja, wie gesagt, der bestverdienste Trainer in der Serie A, also je nachdem, wer jetzt noch im Sommer irgendwie kommt. Aber Conte verlangt halt, dass Di Lorenzo, Anguissa und Kvaratskhelia bleiben. Wie gesagt, das sind jetzt alles Namen, die jetzt halt rumkursieren, aber er möchte Buongiorno, auch Innenverteidiger, Buongiorno, Skriniar, genau, eventuell Kim, auch ein Kessié im Mittelfeld oder ein Amrabat. Und im Sturm redet man sogar von Lukaku und wenn auch ein Simeone verkauft wird, ein Boniface oder Jimenez. Ja, vom Charakterlichen auf keinen Fall, aber mit Conte hat er halt...
Ich mag ihn spielerisch einfach nicht mehr. Der gefällt mir nicht mehr so.
Ja, aber mit der Hand von Conte, man weiß nie. Also spielerisch kann man nichts ausschließen. Aber ja, man sieht einfach, wie gesagt, dass der De Laurentiis nicht dieses Interesse hat. Vielleicht tut er uns auch komplett vor der Nase führen und holt am Ende doch einen Conte, aber das, was man hört...
Das Ding ist halt, es geht halt
schon wieder. Und das, was mich am meisten... Genau. Das was mich am meisten. Ja, und was, also wie gesagt, das hast du jetzt richtig perfekt gesagt, was mir am meisten Sorgen bereitet, ist, dass dieses lange Warten. Weil am Samstag, wenn ich mich recht erinnere, kamen also mehrere Meldungen zur Einigung mit Conte und seit Samstag hörst du nichts mehr. Im Gegenteil, du hörst, dass ein Pioli jetzt in der Pole Position ist, weil der Laurentiis nicht sicher ist. Und ich sage ja nicht, dass Conte jetzt irgendwie ein Garant für Erfolg ist, aber es geht darum, aus welchen Gründen er Conte nicht will, dass er nicht diese Kontrolle abgeben will und Geld investieren möchte. Das ist das, was mich aufregt. Aber ja, bis dahin ist ja noch Zeit. Wir werden sehen, wen er jetzt letztendlich wählt, weil ich meine, wir haben jetzt Anfang Mai, die Saison geht noch 2 Wochen und dann oder 3 Wochen und dann also wäre schön, irgendwann mal zu wissen, was so der Plan ist.
Sagen wir mal so, in meinen Augen musste aber, ist Mana eigentlich schon da?
Nee, also er arbeitet anscheinend schon im Hintergrund mit der Laurentiis zusammen. Ja, also man spricht halt sich ab und so, Augen versucht auch zu planen.
Also das Ding ist...
Nee, der ist da schon mit involviert. Ja, aber Mana ist halt auch einer, der eher diese Talente und so suchen möchte und also nicht halt gestandenes Spiel, sage ich jetzt mal. So
Ja.
ab 7, 28, um es mal
Ja.
so zu sagen.
Ja, das Ding ist halt, ich finde halt, es macht viel mehr Sinn, einen Trainer jetzt schon zu holen. Allein wegen dieser Kaderplanung
Natürlich.
schon. Was? Dann kann
Ja
der
klar,
Mana
je
mit
früher,
dem
desto
Trainer
besser.
zusammenarbeiten. Du kannst scouten, du kannst alles machen. Aber das Ding ist halt, also ich finde, Paradebeispiel ist Samardzic. Keine Ahnung, wie oft die Gerüchte da waren. Vertrag
Nicht
war
nur
ja gefühlt auch
Samardzic, auch
fertig.
Gabri Vega. Verhandlungen, die lange dauern, die führen zu nichts. Gabri Vega war ja auch 2, 3, 4 Wochen
Ja,
lang. Die
also
ganze Zeit.
ich verstehe dieses ganze, ja, meinen Augen unter all diesen Trainern. Es konnte definitiv der Beste. Ich halte von Pioli wenig. Gasperini mag ich einfach nicht, auch wenn ich finde, er ist eigentlich ein guter Trainer, so vom Spielerischen, aber ich weiß nicht. Ja. Man muss halt wieder in meinen Augen neben dem Platz auch wieder ein Chaos entstehen lassen, wirklich. Dieses Jahr. Also egal wo, es muss einfach überall ein Chaos sein. Was ich auch
Ja, auch
inzwischen
jetzt
echt
wieder
nicht mehr
diese
verstehe.
zwei Fälle da, Hornisus und jetzt mit der Premiere, wenn das stimmen sollte, ist einfach so unfassbar unruhig diese Saison. Es muss immer irgendwas sein und es ist echt, ja, sehr, sehr unseriös. Äußerst, äußerst unseriös.
Ja, also das Ding ist, ich verstehe aber auch nicht, also das Unseriöseste ist, dass es immer an die Presse rauskommt. Weil, ja, ich
Ja,
weiß
klar.
nicht, vor allem das mit Di Lorenzo und Juan Jesus, muss ja irgendjemand, sag ich mal, geredet haben. Irgendjemand muss es ja erzählt haben. Aber ja, keine Ahnung. Ich würde dann mal paar
Zum
so
Abschluss
genau, ja, genau.
Transfergerüchte, oder?
Und zwar fange ich kurz an mit einem Kollegen, den haben wir mal drüber geredet vor ein paar Wochen. Den Rodriguez von Real Betis. Und zwar bei ihm habe ich schon mehrmals gelesen, dass Barcelona dran ist. Und Barcelona auch so gut
Aber ist es
wie Sechser.
wie heißt der nochmal? Heißt der Rodriguez?
Ja, Guido Rodriguez.
Okay.
Ja, der, also Barcelona ist an ihm interessiert. Inwiefern es jetzt, ja, was passiert, weiß man natürlich nicht. Aber einfach mal im Hinterkopf haben. Ich glaube, er würde eher zu Barca gehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Ja, dann ein paar andere. Kenne ich ehrlich gesagt den Spieler nicht wirklich. Das ist ein Attacante, ein Stürmer von Cercle Brügge. Und dessen Name ist Kevin Denke. Ja, ich kenne ihn nicht. 2000er Jahrgang, 35 Spiele, 26 Tore.
Okay.
Und er ist circa um die 20 Millionen rum. Aber da würde ich ehrlich gesagt sogar Jonathan David präferieren. Und ich hoffe wirklich, dass der Typ Junge kommt.
Echt? Doch, dass David kommt?
Ja, weil ich ihn sehr interessant finde. Ich finde, er ist kein reiner Stürmer in meinen Augen. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, als wir drüber geredet haben. Aber der ist ein, in meinen Augen, sehr guter Spieler. Viel Potenzial. Und ich glaube, mit einem guten Trainer, hoffentlich mit Conte, könnte er das auch echt gut auf dem Platz so zeigen. Ja, dann, wir haben ja drüber geredet, über Bongiorno, dass Conte ihn gerne hätte. Wobei da Gerüchte auch, also vor allem Walter Di Maggio hat es gesagt, dass es ja, dass Neapel da eher raus sein wird.
Ja, ich glaube, da ist die
Jedoch,
Konkurrenz zu stark.
Das Ding ist halt, nur kurz wegen, also dem Di Maggio hat gesagt, Neapel wäre eher raus. Dann gibt es aber andere Gerüchte, dass Neapel Angebot gemacht hat von 35 Millionen plus Bonus. Deswegen, also bei Bongiorno würde ich sagen, man weiß jetzt nicht wirklich. Ich glaube, es wäre kein schlechter Spieler auf jeden Fall. Aber ja, da streiten sich die Gerüchte, sagen wir es mal so. Und dann, was ich auch gelesen habe, dass, ich weiß nicht, wer ihn kennt von Girona, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, Dovbik, der Stürmer,
ist Ukrainer. Ah ja, Ukrainer. Stürmer.
Bin ich ehrlich, der würde mir gefallen, aber, also weil er ist körperlich robust, macht gute Tore, ich habe ein bisschen was angeschaut von ihm auch so über die Saison, also in den Spielen so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er zum Beispiel kommen würde, wenn Neapel nicht in Europa spielt und er mit Girona in die Champions League gehen könnte. Weiß man ja
das wird eh nicht. Das ja, prinzipielle Problem. Das wird eh das prinzipielle Problem sein, weil wenn du, sag ich mal, wirklich ambitioniert wieder eine starke Mannschaft konstruieren willst, dann musst du einfach entweder sehr überzeugend sein, also ein sehr, sehr gutes Projekt vorstellen. Und ja, daran glaube ich einfach nicht, um es mal so kalt zu sagen. Erst recht nicht, wenn jetzt ein Pioli kommt. Also bei allem Respekt, Pioli ist jetzt nicht irgendwie so ein richtig schlechter Trainer. Also, aber ja, das ist einfach ein Trainer, mit dem keine großen Erwartungen da sind. Und keine, also ich sehe da keine großen Ambitionen, als wie jetzt mit dem Conte. Deswegen so ein sehr, sehr schwieriger Transfermarkt, glaube ich.
Ja, mal schauen. Vor allem, ich habe auch gesehen, dass ein Simeone sowieso ist ja, sag ich mal, daran interessiert zu wechseln, weil er mehr Spielzeit möchte. Jedoch ist anscheinend auch, also Raspadori wäre interessiert, vielleicht zu wechseln, oder er will halt mehr Spielzeit, was ich natürlich verstehen kann bei einem Raspadori.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht bei einem neuen Projekt mehr bekommen würde. Ja, aber mal schauen. Das Ding ist, Neapel verliert einige Spieler und deswegen würde ich denen raten, vor allem diese Verluste, jetzt sage ich mal, wo jetzt wegen anderen, also vertraglich oder insgesamt, nicht passieren müssen, klein zu halten. Weil du wirst auf jeden Fall Osimhen verlieren, Zielinski, Demme, ein Traoré wird gehen wegen seiner Laie, ein Dendonka wird gehen, Meret ist nicht sicher. Deswegen würde ich halt sagen, Neapel sollte wirklich ja versuchen, insgesamt die Abgänge des Kaders klein zu halten und dann halt zu ersetzen. Auch wenn ich aktuell aus dem Kader nicht wirklich viele behalten würde, wenn ich ehrlich bin, so von den Leistungen dieses Jahr.
Aber nee, da sind wir so einig.
Noch einen Spieler, den ich hervorheben will, bevor ich dann auch fertig wäre mit den Gerüchten heute, ist ein Stürmer von Nizza. Wieder einer aus Nigeria. Tere Moffi. Der ist circa 25 Millionen wert. 11 Tore, 2 Assists, mir fällt gerade das andere Wort nicht ein, in 26 Spielen.
Scorerpunkte.
Ja, genau, Scorerpunkte, dankeschön. Das ist ein 99er-Jahrgang. Finde ich, den würde ich auch interessant finden, weil es einfach, keine Ahnung, ist ein Spielstürmer-Tipp, der mir so gefallen würde. Der ist schnell, er ist auch nicht wirklich, also es ist abschlussstark, auch wenn es jetzt nur 11 Tore sind. Aber ja, jetzt mal abwarten. Finde ich, müssen erstmal andere Sachen wie die Trainerfrage geklärt werden, bevor wir wirklich in den Transfermarkt
reinspielen können. Konkret über Spieler reden können, genau. Ja.
Weil natürlich sollten die Spieler auch zum Trainer passen. Und nicht.
Und in den Szenen passen, ja.
Genau. Aber ja. Das wär's dann mit meinem Transfer-Update, sagen wir mal so.
Gut, dann hätten wir die Rubrik auch diese Woche wieder abgehakt. Ja, unser Korrespondent aus Amerika.
Immer wieder gerne, immer wieder gerne.
Ja, dann würde ich sagen, für heute wären wir wieder durch. Am Montag steht ja das Auswärtsspiel in Udine an. Wird
Genau.
auch wieder sehr schwer an Abstiegskandidat, also die mitten im
Hoffen
Abstiegskampf
wir
sind.
mal das
Sind wir
Beste.
mal gespannt, ja. Sind wir mal
Ja.
gespannt. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche
Noch
wieder.
kurz an alle. Morgen ist der
Ja.
Tag der Tage. Ein Jahr.
Morgen ist der Tag. Ah ja, Mann, Digga, stimmt.
Der vierte, fünfte.
Oh, da muss ich Content vorbereiten, ja.
Ja, und ich bin hier
Ja.
in meinem Bett morgen und heule.
Ja, die in Italien, die können ja jetzt schon den Film anschauen. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich dann viele Sachen sehen. Vielleicht auch nächste Woche ein bisschen drüber reden. So ein kleiner Flashback. Und ja, gut. Dann, Noel, danke wieder, dass du da warst.
Sehr
Danke
gerne.
für
Nächste
dein
Woche
Feedback und
hoffentlich
Input.
live und in 3D.
Ja. Und ja, dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Folgt gerne auf Spotify und auf Instagram Sole Napoli. Und bis dahin, Forza Napoli.
Sempre.